Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
Ihr lieben Menschen da draußen, es ist Mittwoch, der 10. April 2024. Und das hier ist Fußball MML Daily. Warum ich das so, ich möchte mal sagen, zurückhaltend sage. Ich leide. Ich habe Sport gemacht. Zum ersten Mal seit 3 Jahren. Ich bin keine 30 mehr, so wie Lena Kassel. Guten Morgen, Lena Kassel.
Weißt du, was der Unterschied zwischen uns beiden ist? Ich habe ja deine sportliche Aktivität gestern verfolgt. Du spielst Padel-Tennis und ich spiele halt richtiges Tennis. Das ist der kleine, aber feine Unterschied zwischen uns beiden.
Das stimmt, absolut, geschenkt auch. Aber wer jetzt denkt, Padel-Tennis ist so ein bisschen Speckbrett am Strand spielen, hat sich getäuscht, ehrlicherweise. Das ist ganz schön anstrengend, hätte ich gar nicht gedacht. Und macht großartigen Spaß. Aber dann, Lena, ne? Also jetzt mich hier so in die alte Ecke zu stellen, ne? Nur weil ich Padel-Tennis und nicht richtiges Tennis gespielt habe. Ich bin dann natürlich auch noch 9 Löcher Golf gegangen.
Ja, na klar. Ja, ich glaube, es wird... Also wir können, glaube ich, zusammenfassen, es wird dem gestrigen...
Ich bin immer Straße geblieben. Ich bin der Volkspodcaster. Ja. Absolut.
Ich wollte nur gerade sagen, es wird dem gestrigen Abend nicht gerecht, wenn wir jetzt über Padel-Tennis und Golf sprechen, wenn wir doch aber gestern Abend einen fantastischen Fußballabend endlich mal wieder erlebt haben. Ein königlicher war es nämlich. Und von daher, lass uns doch bitte allen voran darüber sprechen.
MML International.
Ich spüre durchaus die Schärfe und auch die Art und Weise hier, wie ich von rechts nach links hier von dir gepusht oder geschoben werde. Aber lassen wir das. Reden wir über Arsenal gegen Bayern München. Ich sag's mal so. Wenn ich Thomas Tuchel wäre, Lena Kassel, ich wäre so unfassbar sauer auf meine Mannschaft, dass es halt eben am Ende dann doch die Champions League braucht, um wahrscheinlich sogar ohne heftige Kabinenansprache, das Beste aus den Bayern rauszuholen. Und in der Bundesliga bekommen sie es nicht auf die Straße.
Ja, und wenn wir darüber sprechen, dass es irgendwie Charaktertest in Heidenheim war, dann zeigt dann eben auch so ein Spiel wie gestern Abend den Charakter dieser Mannschaft. 2:2 ist es ausgegangen zwischen Arsenal und den Bayern, für alle, die es eventuell nicht verfolgt haben. Es war durchaus ein sehr, sehr ansehnliches Spiel. Es hat Laune gemacht. Und ich würde sagen, es war das tucheligste Spiel in der Amtszeit von Thomas Tuchel beim FC Bayern. Es hatte mich in sehr vielen Nuancen und sehr vielen Sequenzen an den FC Chelsea erinnert, und zwar in seiner Champions League-Saison, wo Tuchel genau so Fußball gespielt hat. Viel Fleiß, viel vertikales, schnelles Spiel, viel eher den Gegner kommen lassen und dann über, naja, schnelle Umschaltsituationen überfallartig den Gegner zu überrumpeln. Dass die Bayern in einem Spiel mal, ja, 40% Ballbesitz haben, das ist eher selten, würde ich sagen, für eine eigentlich ja qua DNA sehr dominante Mannschaft. So war es dann aber eben gestern im Emirates Stadium. Und man kann den Bayern nicht absprechen, dass ihr Champions League-Gesicht wesentlich mehr Mia San Mia beinhaltet als ihr Bundesliga-Gesicht. Also sie waren schon... Ja, sie waren abgezockt. Sie waren nicht die bessere Mannschaft für mich persönlich, sondern der FC Arsenal hat das Spiel über weite Strecken dominiert. Der FC Bayern war aber sehr, sehr widerstandsfähig. Und man hat das Gefühl, dass etwas in dieser Mannschaft ja noch drin steckt. Und ja, ich gebe dir recht, Mike, es ist dann irgendwie sehr, sehr verwunderlich, wenn es die Champions League braucht, also das Scheinwerferlicht, damit diese Mannschaft glänzt. Und das kann man, glaube ich, nach dem gestrigen Abend so sagen, ne? Spotlight on und dann performen sie. Wenn das Spotlight eventuell an einem Samstagnachmittag um 15.30 Uhr nicht unbedingt in Heidenheim ist, dann performen sie eben nicht so. Und das ist dann trotzdem unterm Strich bedenklich für mich, weil das sagt dann eben auch viel über eine Mannschaft aus. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass einige sich da gestern nochmal ein bisschen in das EM-Schaufenster spielen wollten. Gnabry mit dem Tor, Leroy Sané mit der fantastischen Einzelleistung vor dem Elfmeter, Leon Goretzka mit dem Assist auf Gnabry, also all jene vakanten Positionen, die irgendwie noch um ihr EM-Ticket kämpfen, haben dann gestern besonders toll aufgespielt. Und Thomas Tuchel hat all die Premier League-Erfahrung, die es im Bayern-Kader gibt, in die Startelf gepackt. Ne? Sané, Manchester City, Gnabry, Arsenal, Musiala wurde in England ausgebildet und Harry Kane hat lange bei Tottenham gespielt. Also ja, unterm Strich Mia San Mia.
Interessanterweise, ich habe das Spiel bei TNT One Sports gesehen oder TNT Sports One, um genau zu sein. Das ist der Sender, der das in England überträgt. Und selbstverständlich ist relativ schnell nach dem Spiel auch Harry Kane zum Interview gebeten worden. Und dann ist man sehr neugierig gewesen, wie es denn so ist in München und so weiter und so fort. Und er hat viel erzählt, dass es eine wahnsinnig spannende Herausforderung und auch eine neues Erkenntnis ist, eine neue Liga kennenzulernen, neuen Fußball kennenzulernen und so weiter und so fort. Er hat sich sehr, sehr besonders und sehr, sehr, ja, fast schon freundschaftlich zu Thomas Tuchel geäußert und hat gesagt, dass es ein fantastischer Trainer ist, der in jeder Kabinenansprache alles gibt, der in jedem Training alles gibt und versucht eben die Mannschaft immer wieder zu erreichen, immer wieder Impulse zu setzen. Also es klang so ein bisschen irgendwie, dass Harry Kane ehrlicherweise sehr, sehr traurig ist, dass Thomas Tuchel am Ende dieser Saison aufhören muss. Insofern das nochmal eine ganz faszinierende Geschichte, auch wenn man sozusagen andere Medien nutzt und mal guckt, wie dann eben Spieler über Thomas Tuchel denken, wenn sie nicht im Rampenlicht der deutschen Medien sind.
Dann gab es ja gestern Abend aber noch ein anderes Fußballspiel, nämlich zwischen Real Madrid und Manchester City. Es ging ebenfalls unentschieden aus, 3-3. Und ich sag mal so, wenn Steven Spielberg einen Film über ein Fußballspiel gemacht hätte, dann glaube ich, wäre das dabei rausgekommen. Es hatte etwas, also für mich war es also wirklich wie ein Spielfilm, der da ablief. Traumtore, zwei Doppelschläge. Du wusstest nicht, wie dieses Spiel zu Ende geht. Und ich sag mal so, deshalb lieben wir doch den Fußball, weil wir eben nicht wissen, wie es ausgeht. Und ich fand, dieses Spiel war das Paradebeispiel dafür. In der zweiten Minute ging City direkt in Führung durch einen Treffer von Bernardo Silva. Dann gab es den Doppelschlag eben von Real Madrid durch Camavinga und Rodrigo innerhalb von 2 Minuten. Dann gab es in der zweiten Halbzeit den Doppelschlag von Manchester City wiederum, wieder innerhalb von 10 Minuten von Foden und Guardiol. Und dann gab es eben den Schlusspunkt 7 Minuten später von Fede Valverde und das Spiel ging dann 3-3 aus. Also ich glaube, unterm Strich dürfen wir uns alle auf nächste Woche freuen, denn dann gibt es 2 komplett offene Rückspiele. Wie geil!
Wahnsinn, ne? Und man muss mal sagen, was für fantastische Tore, oder?
Unfassbar.
Also wer nochmal Bock hat,
unfassbar.
Wer nochmal Bock hat, sich diese Tore anzugucken, weil ihr möglicherweise Real gegen City nicht gesehen habt. Jedes Tor geiler als das nächste Tor und also wirklich absolut fantastische Tore. Und man kann sich auf den nächsten Dienstag, dann gibt's ja die Rückspiele, schon total freuen. Und diese beiden Partien sorgen dann ja auch dafür, dass die jeweiligen Gewinner im Halbfinale gegeneinander spielen werden, was wahrscheinlich auch wieder ein fantastisches Halbfinale werden wird. Also insofern, die Champions League, die Königsklasse, zeigt ihr feinstes Gesicht. Und zwar immer dann, wenn es in die K.O.-Phase geht. So ja auch heute Abend, dann gibt es nämlich schon die nächsten beiden Viertelfinalpartien. PSG empfängt den FC Barcelona zum Rendezvous in Paris und die Dortmunder müssen nach Madrid zu Atletico. Mit der deutschen Brille schauen wir natürlich als allererstes mal auf Borussia Dortmund. Wer wird das Spiel gewinnen? Was wird das überhaupt für ein Spiel? Was muss Dortmund tun, um eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Dortmund nächste Woche zu haben, Lena Kassel?
Also eigentlich ist der BVB gerade in einer sehr stabilen Verfassung, haben wir auch in der Montagsfolge schon drüber gesprochen. Ja, man hat gegen Stuttgart verloren, aber man hat eben gut gespielt. Davor gab es eben den Sieg gegen die Bayern, der auch wichtig war für so ein Selbstvertrauen. Und trotzdem ist es ja eine extrem schwere Saison für den BVB mit unfassbar vielen Leistungsschwankungen. Aber, und das gehört eben auch zur Wahrheit dazu, ihre besten Leistungen haben sie eben in der Champions League gebracht. Nach der Auftaktniederlage in Paris mit 0-2 blieben die Schwarz-Gelben in 7 Partien ungeschlagen und schalteten dabei eben AC Milan, Newcastle United und auch die PSV Eindhoven aus. Also wenn Borussia Dortmund in dieser Saison etwas Konstanz auf die Reihe bekommen hat, dann waren es eben die Auftritte in der Königsklasse. Das heißt, sie können da heute Abend auch schon, glaube ich, mit einer breiten Brust auftreten, vor allem, weil sie sich eben defensiv stabilisiert haben, ne? Also ich würde, glaube ich, tief stehen gegen Atletico. Mit dem neuen defensiven Selbstvertrauen sollten sie sich das wirklich zutrauen und Atletico einfach mal den Ball geben. Das mögen sie nämlich eigentlich nicht so gerne. Sie verteidigen lieber. Atletico ja aktuell Vierter in der spanischen Liga, damit voll im Soll, spielen in ihrem 5-3-2, das kennen wir. Fokus auf kompakte Defensive, das kennen wir auch. Dazu vorne eben den schnellen Memphis Depay und den Prinzen Griezmann. Mit Koke haben sie auch einen richtig guten Sechser und dazu eben auch noch Alvaro Morata als Stürmer, der in der Liga auch schon bei 14 Treffern steht. Also die haben eine sehr, sehr gute Mannschaft zusammen und sind erfahrungsgemäß sehr, sehr eklig zu bespielen, gerade zu Hause vor den eigenen Fans. Das ist eine unglaubliche Festung. Aber ich glaube, du kannst sie aus BVB-Sicht in der letzten Kette mit Tempo und schnellen Dribblings kriegen, weil weder Axel Witzel noch Jiménez schnell und dynamisch sind. Deshalb wirklich umso bitterer, dass Daniel Malen nicht mit dabei sein wird auf Dortmunder Seite. Er hat wohl noch einen Infekt. Ich würde dafür wirklich Bino Gittens bringen, auch wenn er irgendwie nicht viel Spielpraxis hat, aber er vereint eben Tempo und Dribbling, 1-gegen-1-Situation, ähnlich wie Daniel Malen. Und ich glaube, ey, gib Atletico den Ball, schlag sie mit ihren eigenen Waffen, Fokus auf kompakte Defensive und schnelles Umschaltspiel beim BVB. Da hat der BVB auch Tempovorteile und dann kannst du dir eine gute Ausgangslage gegen Atletico in Madrid holen.
Das wäre spannend, ne? Ich habe gestern Abend den Witz gemacht, dass Dortmund die einfachere Gruppe hat. Also schon wissend, dass es natürlich keine Gruppe ist. Aber irgendwie ist es ganz interessant. Also auf jeden Fall, Atletico Madrid ist zu schlagen, finde ich. Und wenn man dann ein bisschen Glück hat und vielleicht auf ein eher schwächeres PSG als auf Barcelona trifft und dann ist wieder Wembley und dann spielt wieder Bayern gegen Dortmund im Finale.
Ja, mal halblang, ne? Ist auch noch Real Madrid oder Manchester City mit im Lostopf. Also die sind für mich gerade aktuell die Benchmark im europäischen Fußball.
Aber man wird ja wohl nochmal träumen dürfen, oder?
Weiber, immer Weiber.
Gestern Abend waren auch die deutschen Frauen wieder aktiv. Ihr zweites EM-Qualifikationsspiel in Aachen fand statt. Sie mussten gegen Island ran. Und man kann sagen, sie haben auch ihr zweites Qualifikationsspiel zur EM gemeistert und Island souverän mit 3-1 besiegt. Das deutsche Team erwischte einen Traumstart. In der zweiten Hälfte ließ es dann auch nichts mehr anbrennen. Es gab unter anderem einen Doppelpack von Lea Schüller. Und unterm Strich kann man sagen, back on track, so ein bisschen, ne? Gab die enttäuschende WM der deutschen Frauen. Jetzt wirken sie mit dem neuen Trainer Horst Rubisch, der ja nur noch bis zu Olympia mit dabei sein wird. Danach gibt es einen neuen Trainer, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass da wirklich eine Einheit zusammengekommen ist. Lena Oberdorf sagte nach der Partie, wir wissen, was Horst will. Und ich glaube, man sieht es auch auf dem Platz. Sie wollen ihn irgendwie stolz machen, ja, wenn man mit ihnen spricht, sagen sie auch immer, das ist wie so eine Vaterfigur für sie und es wirkt sehr, sehr harmonisch, es wirkt sehr ambitioniert und ich glaube, man kann sagen, toll, dass die deutschen Frauen sich wieder gefunden haben und hoffentlich eine, fantastische Olympische Spiele absolvieren werden und dann eben mit Rückenwind in die Europameisterschaft 2025 zu starten.
Fakten, Fakten, Fakten.
Ja, die Fakten hat jetzt der VfL Bochum geschaffen und gestern einen neuen Cheftrainer vorgestellt. Sein Name ist Heiko Butcher, The Butcher. Nein, er kommt nicht aus Gangs of New York, aber es ist ein Name, den, wenn überhaupt, nur diehard VfL Bochum-Fans kennen, denn er ist sozusagen eine Interimslösung und trainierte bisher die U19 des Vereins. Der 43-jährige ehemalige Innenverteidiger, der 2005 beim VfL seinen ersten Profivertrag als Spieler unterschrieben hatte, half bereits 18, 19 und 22 als Interimstrainer bei den Profis aus. Das letzte Mal hatte er den VfL im letzten Spiel vor der Verpflichtung von Thomas Letsch im September 22 betreut und für den ersten Punktgewinn des damaligen Tabellenletzten gesorgt, und zwar mit einem 1:1 gegen den ersten FC Köln. Derzeit hat der VfL ja gerade mal noch so 3 Punkte Vorsprung auf Platz 16 und 4 Zähler Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Nächster Gegner ist am Samstag der erste FC Heidenheim, der ja bekanntlicherweise am vergangenen Wochenende den FC Bayern München besiegt hatte.
Verlierer des Tages.
Da Das sind heute ein Teil der Fans von Dynamo Dresden. Denn am vergangenen Freitag teilte der Verein mit, dass Stürmer und Kapitän Stefan Kutschke massive Anfeindungen und Drohungen erhalten habe. In einem Brief sei der Mannschaftskapitän sowie dessen Familienmitglieder sogar mit Warnungen bis hin zum Mord konfrontiert worden. Dynamo habe den Fall zur polizeilichen Anzeige gebracht. Das Schreiben sei fortan Teil der Ermittlungen. Drittligist Dynamo Dresden hat nun jetzt weitere Konsequenzen aus dem Drohbrief gezogen. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, werden in der laufenden Kalenderwoche keine öffentlichen Trainingseinheiten mehr stattfinden. Wie und in welchem Umfang danach wieder öffentlich trainiert wird, will Dresden Anfang kommender Woche bekannt geben. Die Sicherheit von Spielern, Trainern sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Verein habe die höchste Priorität. Es gebe keinen Millimeter Platz und Akzeptanz für Hass, Hetze und Gewalt, so der Verein in einer öffentlichen Mitteilung.
Darüber wird zu reden sein.
Und wenn wir gerade schon bei Verlierern waren, dann bleiben wir noch kurz bei dieser Gefühlslage, denn der FC Schalke 04 hat nach Timo Baumgartl den nächsten Spieler suspendiert. Gut zwei Wochen nach Baumgartl haben die Verantwortlichen jetzt auch Dominik Drexler in die zweite Mannschaft verbannt. Der Grund: ein bislang nicht bestätigter Vorfall in der Kabine nach dem 1:1 bei Hannover 96 am Sonntag. Auch bekannt als das Schoko-Shake-Gate.
Ja, laut übereinstimmenden Medienberichten habe nämlich der Mittelfeldspieler nach der Partie in Hannover ein Schoko-Shake durch die Kabine geworfen.
Wow.
Ja, dabei seien auch Mitspieler von dem Getränk getroffen worden.
Nee. Autsch.
Drexler steht. Ja, das ist absurd. Es ist unglaublich. Drexler steht seit seinem Wechsel vom 1. FC Köln im Sommer 2021 bei den Königsblauen unter Vertrag. In der laufenden Saison kam der gebürtige Bonner nun ja auf eine, ja, würde ich sagen, bislang überschaubare Ausbeute. In bisher 12 Pflichtspieleinsätzen erzielte er ein Tor.
Nein.
Schalke kämpft in der zweiten Bundesliga ja nach wie vor um den Klassenerhalt. Die Knappen belegen mit 2 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz und mit 3 Punkten Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz, aktuell Rang 13. Und dann gibt es jetzt auch noch das Schoko-Shake-Gate.
Nein, doch.
Die MML-Gerüchteküche.
Ruben Amorim hat offenbar beste Karten auf die Nachfolge von Jürgen Klopp beim FC Liverpool. Der 39 Jahre alte Portugiese hat sich mit den Reds nach Sky-Informationen bereits mündlich auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Derzeit steht Amorim mit Sporting Lissabon an der Tabellenspitze der portugiesischen Liga. Amorims Vertrag in Lissabon läuft noch bis 2026. Als Ablöse sind 15 bis 20 Millionen Euro im Gespräch, also so ein bisschen Nagelsmann-Größe. Amorim hat sich in seiner Heimat in kurzer Zeit einen Namen als absoluter Top-Trainer gemacht. 2019 trainierte er Sporting Braga, wurde jedoch bereits nach 2 Monaten von Sporting für 10 Millionen Euro aus dem Vertrag herausgekauft. Bereits in seiner ersten Saison holte er mit Sporting die Meisterschaft, die erste übrigens für den Club seit 19 Jahren. Und auch in diesem Jahr steuert Amorim mit Sporting Lissabon auf das Double zu. Das klingt, ich würde mal sagen, wie die perfekte Nachfolge für Jürgen Klopp, oder?
Ja, also erstmal glaube ich, hat er auf der Liste der absoluten Top-Trainer genauso eine Daseinsberechtigung wie jetzt zum Beispiel Xabi Alonso. Denn Amorim holte nach seiner Ankunft nach also knapp 20 Jahren wieder den Meistertitel mit Sporting und wiederholt dies nach 3 Jahren wieder, was ja auch zeigt, dass es kein Zufall war. Er ist ein Top-Trainer. Auf internationaler Ebene gelang ihm jetzt noch nicht so der Durchbruch. Hat da auch überwiegend biederen Fußball angeboten mit Sporting. Und man muss natürlich auch dazu sagen, die portugiesische Liga ist natürlich überhaupt nicht mit der Premier League vergleichbar. Dazu wäre es seine allererste Station außerhalb von Portugal und dazu dann eben direkt die Premier League und dann auch noch Liverpool und dann auch noch die Fußstapfen von Klopp. Also der Druck wird immens sein. Ja, also ich denke mir eigentlich so, vielleicht wäre ein anderer Verein aus der Premier League als Zwischenstation für ihn besser, damit er dort erstmal Fuß fassen kann, ähnlich wie De Zerbi das gemacht hat. Und wenn wir schon bei De Zerbi sind, er gilt ja auch noch als heißer Kandidat bei Liverpool. Er hat Premier League-Erfahrung, gilt ja als so eine Art Fußballvisionär und kann, glaube ich, einen Umbruch einleiten nach den Klopp-Jahren. Und ich glaube, das wird nötig sein und das brauchst du auch. Die Spieler aktuell sind am oberen Limit, sie sind auch schon alle ein bisschen älter. Der Kader muss sich, glaube ich, verjüngen und neu entdecken. Sonst verpasst man im schlimmsten Fall eben diesen Umbruch und landet dann eben in der gleichen Situation wie Manchester United, die irgendwie den kompletten Anschluss nach oben verloren haben. Das glaube ich jetzt nicht beim FC Liverpool, aber es ist schon eine ganz prekäre bzw. spannende Situation. Ich glaube, für diesen Umbruch wäre De Zerbi besser geeignet als Amorim. Ich glaube, er wäre die wesentlich bessere Option für Liverpool, weil Amorim eben ein größeres Risiko darstellt.
Er war übrigens auch bei den Bayern gehandelt oder stand zumindest auf dem Beobachtungszettel.
Amorim jetzt?
Mhm. Da ging jetzt.
Okay.
Also habe ich so das Gefühl, als würden Bayern so langsam die Optionen ausgehen, aber.
We will see. Ist Zukunftsmusik. Gegenwart ist aber die neue Folge Fußball MML. Die ist nämlich draußen und sie heißt Voodoo Latek.
Warum heißt die neue Folge Voodoo Latek? Hört doch einfach die neue Folge. Da wird es nämlich genau erklärt und da entsteht so auch dieser Titel. So. Insofern, dann gibt es nämlich eine neue Folge Fußball MML und dann werden wir natürlich gucken, unter anderem, wie Borussia Dortmund sich geschlagen hat, werden dann auf die Europa League Ausschau halten und all das, was dazu gehört. Wie immer an eurer Seite Mike Nöcker
und Lena Kassel für Fußball MML.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.